Im Manifestation-Podcast von Invest for Women nehmen wir dich mit auf deinen Weg in die finanzielle Unabhängigkeit als Frau. Dabei erfährst du nicht nur viel über das Investieren und den Finanzmarkt, sondern es geht auch um Female Empowerment, inspirierende Frauen, Mindset Talks und jede Menge Impulse für mehr Selbstbestimmtheit in deinem Leben.
Hi Annabelle.
Hi Nathalie.
Hi und herzlich willkommen zu Manifestation.
Nathalie, wie geht's dir heute?
Ein bisschen durchwachsen, muss ich sagen.
Ja?
Ich habe heute energetisch gut gestartet. Es war irgendwie heute ein bisschen emotional, auch in den Beratungstermin. Das will ich nicht erzählen, glaube ich.
Das willst du nicht erzählen. Mein Onkel hat mir gesagt, der Mond ist näher dran im Moment an der Erde als sonst. Und das erklärt für mich alles. Ich glaube, es ist wahr. Deswegen sind wir alle komisch drauf.
Ja, vielleicht ist es auch einfach so dieser zum Ende des Jahres irgendwie.
Aber ich bin schon auch in Weihnachtsstimmung. Ich sag es dir ehrlich. Ich pumpe jeden Tag auf dem Fahrrad Michael Bublé schon, weil ich habe da ja wirklich, ich bin da auch ein bisschen problematisch, das weiß ich auch. Aber ich atme Weihnachten. So, mein Sohn hat Ende November Geburtstag und nach diesem Geburtstag dann flippig. Dann wird alles rausgeholt.
Ich war dekoriert?
Ja, ich war heute in der Bücherei und habe mir ein Wie mache ich die Wichteltür für mein Kind ganz besonders Buch ausgeliehen, weil ich nicht einsehe, dafür so viel Geld auszugeben, dafür, dass ich dann davon drei Ideen nehme. Aber ja, ich bin bereit. Ich bin total in Weihnachtsstimmung. Als es geschneit hat, ich hatte fast geweint vor Freude.
Aber das fand ich auch krass. Also ich bin sonst nämlich jemand, der voll spät in Weihnachtsstimmung kommt, aber auf dem Weg zur Arbeit, wo dann der Schnee lag und dann ist hier vorne eher vor dem Büro noch dieser Weihnachtsmarkt, dann war ich auch schon so... Es kann beginnen. Ich habe auch so eine Weihnachts-Signature-Playlist. Also.
Ja, ich liebe das. Also wirklich, ich bin ja auch ein ganz großer Last Christmas-Fan, muss ich ja zugeben. Ich höre dieses Lied, Inflationär. Ich liebe das. Ich finde es ein toller Song. Und alle Leute, die was anderes sagen, mit denen möchte ich nicht befreundet sein.
Geht auch hart im Sommer.
Ja, es ist ein guter Song. Es ist ein guter Song. Alle Leute, die anfangen, George Michael anzugreifen, machen mich auch sauer, ehrlich gesagt. Also da bin ich auch unsachlich dann. Da werde ich dann ausfallend, muss ich zugeben. Das ist, da lasse ich wirklich nicht mit mir drüber verhandeln, ob das ein guter Song ist oder nicht. Sage ich dir ehrlich. Ja, aber gut, guck mal, dann sind wir an einem ganz unterschiedlichen Status. Aber wir haben heute ein Thema, was für viele aufgeheizte Gemüter gesorgt hat in den vergangenen Wochen auf Social Media. Und da wir beide zumindest ja uns sehr für Musik interessieren, lohnt es sich sicherlich, dass wir uns darüber mal unterhalten und das auch ein bisschen gesellschaftlich einordnen. Ich würde gerne reinstarten mit einer neuen Rubrik, und zwar mit der Rubrik
Real, Raw, Relevant.
Real Raw Relevant ist eine neue Rubrik, die wir jetzt einführen. Und zwar geht es da primär darum, dass ich irgendwelche Reels sehe oder irgendwelche TikToks sehe, die mich irgendwie inspirieren, eine Folge darüber zu machen. Zum Beispiel, weil sie gerade ein gesellschaftliches Thema besprechen, was für uns super relevant ist und für viele unserer HörerInnen relevant ist. Genau, und deswegen habe ich dieses TikTok heute ausgewählt und dir auch zur Verfügung gestellt, damit du dir das auch einmal anschauen kannst. Und ich würde mich voll freuen, wenn wir da einmal ein bisschen drüber reden.
Bin ich eigentlich die Einzige, die die Hafti-Doku nicht so feiert, weil ich finde, er wird mega glorifiziert in all seiner Verantwortungslosigkeit auch gegenüber seiner Familie. Ich finde es auch weird zu lesen, dass manche Leute applaudieren, dass seine Frau bei ihm geblieben ist. Offensichtlich sagt sie ja selbst, hat sie versucht, ihn zu verlassen und versucht, den Kontakt zu den Kindern einzuschränken. Und es ist ja auch absolut in Ordnung, dass sie bei ihm bleibt. Das ist ihre freie Entscheidung. Aber es wäre genauso cool und stark von ihr, wenn sie ihn verlassen würde oder verlassen hätte. Warum hört man gar nichts von seiner Mutter? Was ihm widerfahren ist mit seinem Vater, ist absolut schlimm und traumatisierend. Aber irgendwie macht er ja das Gleiche jetzt mit seinen Kindern. Er ist emotional und auch körperlich offenbar null anwesend. Die Frau sagt, sie ist quasi alleinerziehend. Er ist unzuverlässig und kommt gar nicht mit dieser Verantwortung für andere Menschen klar. Fühlt sich wohler in seiner Rolle als berühmter Rapper, als Vater und Privatperson. Und da ist er ja nicht der Einzige. Er sagt es vielleicht selbst, dass er das nicht kann, aber dann lernst halt. Du hast ja Kinder in die Welt gesetzt und du hast eine Partnerin. Und ja, du hast ein Drogenproblem und das muss behandelt werden. Aber das ist ja nichts Cooles. Das ist ja ein Ding, was ganz oft passiert. Er ist ein berühmter Mann, bei dem das so ist. Der hat mehrere Traumata und der ist früh mit Drogen in Kontakt gekommen, früh abhängig geworden und hatte halt das große Glück, was ja die allermeisten Menschen in der Lage von einem drogenabhängigen jungen Menschen nicht haben. Er hatte das große Glück, mit seiner Musik unglaublich erfolgreich zu werden.
Was ist denn für dich hängen geblieben aus diesem TikTok?
Dass ja vor allem auch thematisiert wurde, dass die Frau so beglückwünscht wurde oder in der Doku, dass das ja so eine Stärke war von der Frau, dass sie bei Haftbefehl geblieben ist, obwohl sie sich selbst eigentlich als alleinerziehend beschreibt und dass das ja eigentlich doch schon etwas ist, was man nochmal mehr thematisieren müsste.
Auf jeden Fall. Ja, ich fand auch ganz interessant, dass sie nochmal ein bisschen beleuchtet hat, dass diese ganze Perspektive, dass Sucht ja ein Kreislauf ist, der grundsätzlich auch zu durchbrechen ist von der betroffenen Person, total gefehlt hat. Also, dass es so ein bisschen angenommen wird, das ist jetzt so. Und er aber gar nicht so richtig als handelnde Person dargestellt wird, sondern irgendwie alle ihn so ein bisschen betüteln, würde ich sagen. Und auch natürlich ein Stück weit von ihm profitieren, das muss man ja auch mal so sagen. Ja, lass uns da am Folgenden nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel zu sagen. Genau, warum sprechen wir über diese Doku? Ich glaube, dass gerade das Echo in den sozialen Medien extrem groß war und da die Wahrnehmungen dieser Doku auch sehr stark auseinandergegangen sind. Es ist ja sehr, sehr stark gefeiert worden von ganz, ganz vielen CreatorInnen. Und auf der anderen Seite gab es ja auch ganz, ganz viel Kritik, so wie jetzt auch in dem TikTok, was wir uns angeguckt haben. Du hast die Doku ja auch geguckt. Was war denn dein erstes Gefühl und was ist da für dich besonders hervorgestochen?
Ja, also ich muss sagen, ich fand es erstmal grundsätzlich ganz cool, da so einen Einblick zu bekommen, dass das ja auch wirklich so gezeigt wurde, wie es gezeigt wurde am Ende des Tages, dass man irgendwie diese Erfolgsseite nochmal so, also ist grundsätzlich für die Doku, dass es sie überhaupt gibt, finde ich gut. Und dass man da so offen drüber gesprochen hat.
Ja, auf jeden Fall.
Aber was du schon meintest, dass man vielleicht auch irgendwie so ein bisschen die Einordnung vergessen hat. Also so, man kann natürlich zwischen den Zeilen so ein bisschen dann da so lang gehen und hören, was die Frau gesagt hat zum Beispiel oder was die Familie zu der ganzen Thematik gesagt hat, aber es gab nie nochmal eine Person, die gesagt hat, okay, aber faktisch, was heißt das eigentlich alles? Sondern es wurde einfach so ein bisschen da zur Interpretation auch so dagelassen. Das fand ich ein bisschen schade, dass da kein Kommentar so richtig kam dazu.
Ja, ich hatte das Gefühl, dass der Begriff Doku vielleicht ein bisschen irreführend ist, weil es ja eigentlich eher eine Reportage war über einen Künstler. Also es, genau, mir fehlte total stark die Einordnung und ich finde, man hat auch schon gesehen, dass bestimmte Aspekte einfach gar nicht oder sehr, sehr untergeordnet nur beleuchtet worden sind oder sehr einseitig beleuchtet worden sind. Und ein großes Thema fand ich auf jeden Fall die Rolle der Frau in dieser gesamten Lebensgeschichte dieser Person. Und da geht es mir wenig nur um seine Partnerin, sondern ja auch um die Mutter, die ja laut den Angaben des Produzenten, nee, des Regisseurs, glaube ich, es war nicht der Produzent, das ist ja Dings, nee, des Regisseurs gesagt hat, ihr ist es, für sie ist es zu schmerzhaft, über diesen Verlust ihres Mannes da zu sprechen, aber trotzdem hätte man ja auch die Perspektive dieser Frau als, also im Allgemeinen beleuchten können, weil sie ja, das ist ja kein Einzelschicksal, sondern es ist ja am Ende des Tages eine Geschichte, die beispielhaft aus einer bestimmten sozialen Realität rausgenommen worden ist. Und das, was wahrscheinlich sehr besonders ist daran, ist natürlich, dass dieser Mensch so ein großer, erfolgreicher Künstler ist, weil diese Suchtgeschichte oder die Lebensgeschichte, die so stark geprägt ist von Sucht und von Depression und von Trauma, ist ja gar nicht so stark individuell, sondern passiert ja zuhauf in diversen sozialen Milieus. Und das, was sie vielleicht unterscheidet von den Menschen, die durchschnittlich diese Erfahrung machen, ist, dass da ja einfach extrem viele finanzielle und Ressourcen und auch Karriereressourcen vorhanden sind, dadurch, dass er so erfolgreich ist. Aber ich habe das Gefühl, dass das eine sehr, sehr relevante Geschichte ist, vor allem für Frauen, weil man da ganz, ganz viel draus ziehen kann, nicht nur in Bezug auf diese konkrete Situation, sondern auch, wie Frauen immer wieder in bestimmte Positionen reinrutschen durch soziale Gefüge, in denen sie sich bewegen. Das Erste, was ich, glaube ich, ganz, ganz spannend finde, was du ja auch schon ein bisschen angesprochen hast, ist diese romantisierte Leidensstärke von Nina Anhan. Ich weiß nicht, hast du Kommentare gelesen von primär Männern?
Zu der Doku? Nee, gar nicht.
Also es ist sehr auffällig gewesen, dass vor allem männlich gelesene Personen Sachen geschrieben haben unter Reels, TikToks und so weiter. So eine Frau, die braucht man, weil die ist so loyal. Und das total romantisiert haben, was sie da macht. Und ich fand das total erschreckend. Erstens, weil sie sich selber ja auch in eine problematische Position stellt. Und ich finde ganz interessant an dieser Geschichte jetzt im Vergleich zu Geschichten, die ähnlich aussehen, ohne dass jemand da erfolgreich ist oder ein krasser Rapper und wahnsinnig viel Geld hat, dass sie ja tatsächlich eine Wahl hat. Also sie ist ja in der Position zu sagen, ich gehe, und sie entscheidet sich bewusst dafür.
Hat sie nicht sogar in der Doku irgendwann mal gesagt, dass sie ja ausgezogen ist und so?
Ja, ja, und sie ist immer wieder zurückgekommen. Und ich finde, also ich tue mich mit ihr als öffentliche Person wahnsinnig schwer, nicht nur wegen dieser Doku, sondern sie war ja auch, ich meine, letztes Jahr bei Kampf der Reality Stars. Da ging das los. Das war, ich glaube, ungefähr ein Dreivierteljahr oder so muss das gewesen sein, nachdem er diesen krassen Zusammenbruch hatte. Da ist sie als Reality-Star dahin gegangen. Und weil sie ja auch relativ erfolgreich ist als Influencerin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da hat sie auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat unter anderem gesagt, dass er auch wohl, also das ist ja in der Doku überhaupt gar nicht beleuchtet worden, aber auch eine richtig treulose Tomate ist, also sie auch ständig beschissen hat mit allen möglichen Frauen. Und also sie hat es ja nur angedeutet, dass er tagelang nicht da ist, das hat sie da viel stärker ausgeführt und dann hat sie sich selber so hochstilisiert sozusagen, ja, also irgendwie, ich kriege den genauen Wortlaut nicht mehr zusammen, also sie hat irgendwie sowas in die Richtung gesagt, ja, die Leute denken ja alle, ich habe eine Nanny und ich habe eine Haushaltshilfe, ich habe dies und das, na, ich mache das alles alleine und ich habe so gedacht, ja, by choice, also es ist okay, aber by choice, du hast wirklich die Möglichkeit, dir jede Unterstützung, die du brauchst, zu kaufen und ich habe ein bisschen den Eindruck gewonnen, also einmal, nachdem ich die Doku geguckt habe, aber vor allem auch schon, als sie in diesem Reality-Format war, dass sie sich auch sehr in dieser Rolle gefällt, in der sie da ist.
Meinst du, ist es dann wirklich so, dass sie das forciert? Oder ist es so, dass es zu schmerzhaft wäre, diese Rolle, aus dieser Rolle rauszugehen? Am Ende des Tages hat sie auch irgendwo gesagt in der Doku, ne, sie liebt halt die Person, die ja privat ist, aber nicht das, was er verkörpert als Berühmtheit.
Ja, ich meine, es ist halt, ich kann das, es ist natürlich super schwer für sie als Individuum zu sprechen. Ne? Also ich glaube, dass man auf jeden Fall festhalten kann, dass die meisten Menschen mit ähnlichen Biografien, die eben nicht diese finanzielle Ressource haben, ja anders abrutschen, als er das tut. Also dass er nicht abrutscht, liegt ja an den finanziellen Ressourcen und dass das System, in dem er sich bewegt, ein Stück weit diese Sucht mitträgt. Auch über einen Punkt hinaus, in dem ohne dieses Geld schon ganz andere Probleme da wären, weil diese finanziellen Ressourcen, die er hat, natürlich dazu führen, dass alle anderen auch davon profitieren. Mhm. Also wenn wir jetzt mal anschauen würden, ein Mensch, der jetzt eine ähnliche Form von Sucht erleben würde in seinem Leben, der könnte ja seinen Job gar nicht mehr ausüben. Der würde ja wahrscheinlich auch in keiner Wohnung der Welt irgendwie langfristig leben können, sondern würde obdachlos werden oder zumindest wäre er oder sie in der großen Gefahr, dass er oder sie das Obdach verliert. Und das sind ja alles Sachen, die bei ihm nicht passieren können. Und deswegen frage ich mich halt schon, ob, oder es ist ja nicht nur mein Gedanke, das war auch schon was ich viel gesehen habe online, dass Leute, die das kritisch gesehen haben, auch gesagt haben, boah, ist halt die Frage, ob dieses System deshalb funktioniert, weil er so reich ist und dass diese Biografien, die genauso aussehen, ohne dass diese große, erfolgreiche Rap-Karriere dann am Ende dasteht, eigentlich in eine ganz andere Richtung laufen. Und deswegen weiß ich halt nicht, es ist natürlich schwer zu sagen, ob sie so, ich kann mir nicht vorstellen, wenn die finanzielle Ressource nicht da wäre, dass sie dann da immer noch sitzen würde und dafür kämpfen. Also, weil dann, also irgendwann hast du ja, musst du ja gehen.
Auf der anderen Seite hat sie ja, wenn du sagst, sie ist ja auch in Reality-TV-Formaten und so, Influencerin, dann wird sie ja auch eigenes Einkommen haben.
Ja, ja.
Also ist das vielleicht auch so eine Entscheidung, so von wegen, welcher Lebensstandard wird daraus resultieren, wenn man sich trennen würde? Weil ich glaube, also so komplett aufgeschmissen wird sie ja vermutlich nicht sein.
Nee.
Das ist ja dann was, um jetzt diese Analogie weiterzumachen, die du vorhin angefangen hast, das ist ja auch nicht die Lebensrealität dann von vielen Frauen. Das ist ja in der Regel dann, wenn man in ihrer Position ist, dass man ja wirklich die ganze Care-Arbeit leistet, zu Hause ist, dann ja auch nochmal nicht diese Möglichkeit hat zu gehen. Ne?
Nee, genau. Und ich glaube, irgendwann musst du dann natürlich gehen. Also wenn dein Leben ja gefährdet ist in irgendeiner Form, weil du zum Beispiel deine Wohnung verlierst und so weiter. Aber das ist ja ein Risiko, dem sie sich gar nicht aussetzen muss.
Mhm.
So, weil er ja immer noch in dem System ist, was ja auch von seiner Sucht profitiert. Und das fand ich, glaube ich, also deswegen fand ich diesen Care-Aspekt-Faktor, ich fand es total schwierig, dass sie gesagt hat, sie ist alleinerziehend, weil ich ein ganz großes Problem damit habe, wenn Menschen, die in finanziell privilegierten Situationen sind, das so für sich claimen.
Mhm.
Weil alleinerziehend ja für die meisten Frauen, die in der Position sind und natürlich auch die Männer, die in der Position sind, bedeutet, dass sie auf in der Regel nur ein einziges Einkommen haben. Und wenn Glück da ist, dass sie eine andere Partnerperson oder Ex-Partnerperson haben, die Unterhalt zahlt, dann den Unterhalt. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass die andere Person Unterhalt bezahlt, ist es nicht gleichbedeutend mit zwei regulären Einkommen. Und das tue ich mich ganz schwer mit dieser Formulierung, weil sicherlich leistet sie alleine die Care-Arbeit. Und dafür sollte man jedem Menschen immer Anerkennung geben, auch wenn sie natürlich andere Möglichkeiten haben. Aber trotzdem ist das ja eine Leistung, auch wenn sie andere Möglichkeiten hat. Aber sich selber in die Position zu stellen, zu sagen, ich bin alleinerziehend, tue ich mich sehr, sehr schwer mit, wenn Frauen das tun oder Menschen das tun, die in einer finanziell sehr privilegierten Position sind. Weil das, glaube ich, das Schicksal der Personen, die eben nicht in dieser privilegierten Situation sind, einfach ein bisschen dem wird es nicht gerecht. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Es ist dann so ein bisschen aus finanzieller Sicht dann auch einfach nicht gleichzusetzen. Auf der anderen Seite, wenn sie sagt, sie ist ja immer alleine, er ist immer weg, er weiß nie, wann er kommt, ist das vielleicht auch so eine... Man kennt die Person ja nicht privat. Wir haben ja mit ihr nie so als Freundin oder so gesprochen. Auch so eine emotionale Frage. Zu wissen, man ist mit der ganzen Thematik komplett alleine aufgeschmissen. Und nicht nur, dass du weißt, er ist jetzt 3 Monate weg und dann kommt er wieder, sondern du weißt nicht.
Das ist sicherlich total belastend.
Ja, aber ich verstehe den Punkt mit dem, also dass es vielleicht, also Alleinerziehenden in schlechteren Positionen finanziell gesehen, dann halt nicht so gerecht wird, sozusagen die Aussage.
Ja, ich habe halt manchmal ein bisschen das Gefühl, da kriegt jemand Credit, dem es nicht so wahnsinnig. Der sehr, sehr privilegiert ist für etwas, wo die meisten Menschen in der gleichen Lebenssituation sehr, sehr viel stärker drunter leiden, aufgrund der Struktur. Mhm. Und deswegen tue ich mich da, also geht alles in die gleiche Richtung, dass sie so als die Heilige dargestellt wird, dass ich mir immer denke, ja, aber keiner beklatscht die Frauen, die das jeden Tag machen und die finanziellen Ressourcen nicht haben. Mhm. Und deswegen fand ich die Mutter als Figur eigentlich super interessant, auch wenn die nur so am Rande ja, also aufgetaucht ist ja, also wir wissen ja, sie muss irgendwie existieren, weil ich sehr, sehr spannend fand, dass sie eine der vielen, vielen Frauen ist, die eben nicht in der privilegierten Situation sind. Und also das war auch nicht selbst in der Doku, sondern das hat der Regisseur gesagt, dass der älteste Sohn hat gesagt, dass die Mutter charakterlich mehr ist als die 3 Jungs und ihr Vater zusammen. Und das auch, was ich ganz problematisch finde, dass eine Frau, die keine Wahl hatte, als weiterzumachen, so auch wie so eine Heilige hochgehoben wird. Weil die hat ja keine andere Wahl. Es gibt so viele Frauen, die genau in dieser Situation sind, dass aus welchem Grund auch immer, Unfall, also ne, weil der Partner psychisch krank ist, weil er körperlich krank ist, weil er entscheidet, sein Leben anders weiterleben zu wollen, wie auch immer. So diverse Gründe, die die Wahl gar nicht haben, weiterzumachen für die Kinder, für die man sich mal gemeinsam entschieden hat. Und sie ist ein perfektes Beispiel dafür, weil das ja eine nicht privilegierte Situation war zu dem Zeitpunkt, in der sie sich befunden hat. Und so zu tun, als wäre sie dann die große Heldin, finde ich total, also weil das dann die Verzweiflung dieser Situation gar nicht, also der wird es nicht gerecht, finde ich. Weißt du, was ich meine?
Also dass es sozusagen so eine Anerkennung ist, auf der einen Seite, also sie ist halt so stark, sie muss so stark sein.
Weil ja, sie hat keine Wahl, sie kann das nicht entscheiden.
Kann man ja auch, also... Ist ja also so ein Mittelweg zwischen, das kann man ja auch anerkennen. Also ja, krass, dass du es geschafft
sollte
hast.
Sollte man auch anerkennen.
Fall. Aber das ist jetzt nicht so, ja, also ich verstehe, worauf du hinaus willst, dass es halt jetzt nicht etwas ist, was sie sich vielleicht...
Das hat sie sich nicht erarbeitet, genau. Sondern sie kompensiert das, was und wie viele andere Frauen, was Männer hinterlassen an Schaden. So.
Ich glaube, da können viele Alleinerziehende einfach auch...
Ja.
Könnten das bestätigen.
Und das tut Nina Anhan sicherlich auch, nur natürlich mit viel mehr Ressourcen als ihre Schwiegermutter, die jemals hatte. Und ich tue mich einfach ganz, ganz schwer damit, den Schmerz von Frauen so zu glorifizieren und das als diese ultimative Loyalität und perfekten Charakterzug so darzustellen, weil das einfach... aus meiner Sicht der Sache gar nicht gerecht wird, weil das ja keine, also das System würde zusammenbrechen, wenn diese Frauen das nicht getan hätten. So, also das ist ja nur ein ganz klitzekleines Beispiel, wo Frauen unbezahlte und nicht gesehene Care-Arbeit leisten, weil Männer Lücken hinterlassen haben.
Die ja noch so immense, ne? Also, dass man vielleicht mal Etappen hat im Leben, wo man... wo es einem schlechter geht, wo man dann vielleicht darauf angewiesen ist, dass man sich in der Partnerschaft in beide Richtungen hilft, ist das eine. Aber das ist ja eine Sache, die geht ja jetzt schon, ich weiß nicht, wie alt die Kinder sind, aber die ging ja schon Richtung 10, glaube ich, oder so, ne? Das ist ja alles etwas, was ja auch seit Ewigkeiten dann schon so ist. Das ist ja keine Phase gewesen oder so. Ja. Also haben wir über die Mutter von Haftbefehl, also nicht wirklich gesprochen, weil die ist ja so ein bisschen am Rand, aber der Vater wurde ja viel thematisiert in der Doku. Was sagst du denn zu dem?
Also ich fand sehr interessant zu sehen, dass offensichtlich diese 3 inzwischen erwachsenen Männer, also die 3 Brüder, keine richtig gute emotionale Distanz zu dieser Vaterfigur bis jetzt entwickelt haben. Zumindest haben sie jetzt in der Art und Weise, wie sie ihn beschrieben haben, finde ich, nicht so den Anschein gemacht. Mein Gefühl war, dass die Wortwahl, die sie genutzt haben und wie sie ihn beschrieben haben, immer noch aus einer sehr, sehr kindlichen Perspektive, die ihn ein Stück weit angehimmelt haben, war. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil ich glaube, wenn man sich mit einer Vaterfigur, die so ist, wie sie die beschrieben haben, ein bisschen auseinandergesetzt hat, dann wird man sicherlich als erwachsener Mensch irgendwann merken, dass das schwierig war und dass er wahrscheinlich nicht so viel Verantwortung übernommen hat, wie er es eigentlich hätte tun müssen. Und sicherlich war das ein sehr, sehr kranker Mensch. Also der hat ja offensichtlich dann sich auch dafür entschieden, sein Leben zu beenden, weil es ihm so wahnsinnig schlecht gegangen ist. Und das ist natürlich etwas, was wahnsinnig tragisch ist und bemitleidenswert. Aber trotzdem finde ich es spannend, dass sich diese Geschichte so stark wiederholt. Mhm. Also das ist ja, der jüngste Bruder hat ja auch gesagt, dass das System hat bei denen in der Familie mit schweren Depressionen. Und dass dieses Trauma über Generationen hinweg weitergegeben wird. Und ja, diese drei Söhne nicht geschafft haben, sich so weit zu distanzieren, dass sie einen anderen Lebensweg wirklich eingetreten sind als ihr Vater. Der Älteste ist ja wirklich kriminell geworden. Also der war auch im Knast wegen eines Bankraubs. Man hat ja durch die Blume gehört, dass der Vater auch nicht so wahnsinnig seriösen Geschäften nachgegangen ist. Das haben die Kinder ja alle gesagt. Dass Geld zum Beispiel eine Ressource war, die sehr wankelmütig war und dass sie auch irgendwie gesagt haben, also ich weiß nicht, dass er irgendwas mit Spielen auch zu tun hatte. Also das haben sie ja so angedeutet, dass er da irgendwie mal krass Geld sich, also dass er professioneller Zocker war. Irgendwie sowas haben die ja gesagt, ne, meine ich? Genau. Was ja auch eine Sucht sein kann, ohne ihm das jetzt unterstellen zu wollen, aber zumindest ja durchaus auch zu einer Sucht führen kann, wenn man spielt um Geld. Und Lebenswege der Kinder ja in irgendeiner Art und Weise trotzdem dann da sich dran orientiert haben. Also einmal der ältere Bruder, der halt auch sich entschieden hat, in einem kriminellen Milieu weiter zu bleiben. Der mittlere Bruder, der ja eine extrem schwere Kokainsucht hat, die ihn ja mehrfach schon fast umgebracht hat. Und der jüngere Bruder, der ja mindestens mal co-abhängig ist von seinem älteren Bruder, also der ja genauso in dieser Maschine Haftbefehl der Suchtkranke drin hängt wie auch seine Frau und ja alles versucht, um ihn irgendwie zu retten, obwohl ja sehr, sehr deutlich gemacht worden ist von Haftbefehl selber, dass er das gar nicht möchte und er ja sich da an so einem verzweifelten Strohhalm festklammert, wahrscheinlich am ehesten eher die Rolle der Mutter übernimmt, aber keiner handelt ja wirklich oder zumindest ist das der Eindruck, den die Doku erweckt, dass keiner wirklich reflektiert, erwachsen und nach Jahren der Therapie versucht, mit diesem schweren Schicksal umzugehen. Das war so mein Eindruck. Und ich finde es total tragisch zu sehen, dass sich diese Geschichte dieses nicht Verantwortung übernehmenden Vaters in mindestens Haftbefehl ja 1:1 wiederholt. Dass er eigentlich weiß, wie sehr er selbst gelitten hat unter dieser Vaterfigur und unter dieser sehr, sehr schweren psychischen Krankheit, die sein Vater hatte und trotzdem nicht antizipieren kann, dass er selber als Vater das anders machen könnte, wenn er sich die Hilfe suchen würde, die er braucht. Ja. Und man dann immer seinen Sohn sieht, der ja auch mit einem emotional abwesenden Vater groß wird und die man ja in der Interaktion sogar sieht, dass er emotional abwesend ist. Also ich weiß nicht, das fand ich irgendwie ganz, ganz schrecklich, das mit anzusehen, dass es so offensichtlich ist und diese Personen, die in der Situation sind, vielleicht nicht in der Lage sind oder wie auch immer, was an ihrem Schicksal zu ändern oder nicht bereit sind, was an ihrem Schicksal zu ändern. Und sich das über Generationen und Generationen weiterträgt und eigentlich ja nur von den Personen selbst durchbrochen werden kann.
Ja, definitiv, weil, also wie du sagst, der jüngere Bruder, der ist da zwar hinterher, aber und weil er sich ja irgendwie da schon Gedanken macht und kümmert, aber am Ende des Tages ist das ja auch nicht von ihm dann freiwillig auch passiert mit dem Entzug. Das ist ja alles sehr forciert gewesen. Und die Frau meinte auch, dass sie das ja versucht hat, mit ihm anzusprechen, wobei sie auch nicht in der Rolle ist, ihm jetzt zu sagen, geh mal in Therapie, sondern das ist ja dann, also das muss ja auch eigeninitiiert sein, weil sie leistet auch schon genug Care-Arbeit. Aber dass das natürlich Der, am Ende stand doch auch irgendwie zum Filmende dann, Babo heißt ja Vater. Das ist ja eigentlich das, was sie auch mit aufnehmen wollten, vermutlich in dieser ganzen Doku, ne?
Ja, das ist schon, eigentlich ist es ja, also ich glaube, es ist auch ein bisschen zu einfach, dem Vater die alleinige Schuld zu geben. Es wirkt ein bisschen so, finde ich. Mhm. Weil die Verantwortung ja trotzdem bei ihnen als erwachsene Menschen liegt. Also vielleicht nicht als Kinder, aber ja jetzt als erwachsene Menschen tragen sie ja die Verantwortung für ihr Leben und für die Handlungen, die sie tätigen. Mhm. Und natürlich ist das schlimm, was sie erlebt haben. Also auf jeden Fall, das ist total traumatisch. Aber trotzdem hast du ja in der Regel die Möglichkeit, dich damit auseinanderzusetzen. Erst recht, wenn du in dieser finanziellen Situation bist. Weil natürlich ist der Zugang zu Gesundheitsbehandlungen, gerade wenn es um psychische Gesundheit geht, auch eine Frage von finanziellen Ressourcen. Mhm. So, das System ist ja nicht so darauf ausgelegt, dass jetzt Menschen ohne Geld einfach mal eben so einen Platz für Psychotherapie bekommen. Aber wenn du so reich bist, dann ist das etwas, was du ja innerhalb von Stunden organisieren kannst. Mhm. Und das haben wir ja gesehen, dass das offensichtlich gar nicht so herausfordernd war, eine Entzugsklinik zu organisieren. Aber trotzdem trägt ja die Person, die betroffen ist, am Ende die Verantwortung dafür.
Vor allem, wenn sie sich auch entscheidet, Kinder zu bekommen.
Auf jeden Fall. Ja. Was ich auch krass fand, war dieses, dass du so gesehen hast in dieser Doku, wie stark das Umfeld co-abhängig ist. Also, dass die immer wieder versuchen, eine Trennung zwischen diesen zwei handelnden Personen zu vollziehen in ihrer Erklärung der Situation. Also sie ja immer sagen, also es hat ja, ich fand dieses Zitat von Nina Anhan so schön, den Eikut liebe ich, den Haftbefehl nicht. Mhm. Weil Haftbefehl ja die handelnde Person ist, die sie mit Sucht verknüpft und Eikut nicht. Und das ist ja nicht zu trennen. Also das ist ja die gleiche Person, die handelt. Natürlich ist diese Person suchtkrank, aber du kannst das ja nicht voneinander abspalten. Und du, ich fand es beachtlich, dass sie das alle so konsequent gemacht haben. Und das ist ja aber auch sehr, sehr normal, wenn du ein Angehöriger, eine Angehörige bist von einem Menschen, der so starke psychische Erkrankungen hat. Ich fand ganz ekelhaft zu sehen, muss ich sagen, wie diese Maschine-Musikindustrie profitiert von diesem wirklich sehr, sehr kranken Menschen und sehr viel rechtfertigt, was er macht in seiner Krankheit und dann das so belächelt und sagt, ha, naja, ist halt Haftbefehl. Ja. Und ich so dachte, ich finde das grob fahrlässig, was ihr da veranstaltet.
Und der eine meinte doch auch so, ja, jetzt hat er mich nicht gebraucht als Manager, sondern er hat mich als Privatperson gebraucht. Wo
man sich ich fand es ganz schlimm. Es hat mich richtig sauer gemacht. Ja. Und ich fand auch krass, als er dann gesagt hat, Kokain hat mir nie so sehr geschadet wie Menschen. Und ich so dachte, der checkt das, glaube ich, alles. Oh, ich fand es richtig schlimm. Also das fand ich schon richtig, richtig tragisch, dass so, ich weiß nicht. Also ich fand es auf jeden Fall gut, dass sie das alles so gezeigt haben. Ich habe aber auch diverse Stimmen gelesen, die gesagt haben, dass es suchtkranke Menschen eher getriggert hat, wieder zu konsumieren. Mhm. Weil es ja so ein bisschen so dargestellt wird, als wäre das alles trotzdem möglich. Und also ich weiß nicht, mir hat die Differenzierung schon sehr, sehr, sehr gefehlt an vielen Stellen. Und trotzdem fand ich es gut gedreht. Aber es ist, würde ich sagen, fast schon mehr Unterhaltung als jetzt gesellschaftlich relevant.
Es ist halt nicht repräsentativ.
Nee, überhaupt nicht. Also es ist halt so ein bisschen, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so eine gute Gesellschaftsstudie ist, die wir da gesehen haben.
Ja, ist halt die Frage, ob das so oft geklickt werden würde und das so oft thematisiert werden würde, wenn es einfach eine Doku über irgendwen wäre.
Nee, natürlich nicht. Aber gerade weil du diese Plattform hast, hättest du ja einen größeren Bildungsauftrag durchaus einbauen können, weil die wäre ja trotzdem geklickt worden.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich ein bisschen verschenkte Chance, ehrlich gesagt. Nina Anhan hat ja gesagt, sie hat sich schon mal getrennt. Das hattest du ja eben auch schon mal gesagt. Und sie hat ja aber dann auch betont, dass sie dann immer wieder zurückgekommen ist. Was denkst du darüber?
Also es ist ja eigentlich jetzt eindeutig, dass wenn sie schon gegangen ist, schon diese Entscheidung getroffen hat und vermutlich dann irgendwas dazu geführt hat, dass sie daran wieder gezweifelt hat. Vielleicht waren es irgendwelche Herausforderungen, die sie hatte. Und ich meine, das ist ja auch nicht einfach. Eine Trennung ist grundsätzlich schon mal nicht einfach. Vor allem, wenn es dann ja auch noch mit Kindern noch dabei sind und ganz viele andere Aspekte dazu zählen. Und dass sie dann, also es war sehr schmerzhaft zu sehen eigentlich, weil sie hat ja auch in der Doku auch, war sie sehr emotional, dass sie eigentlich in der Beziehung so wie sie ist nicht glücklich ist und dass diese Aussage, ich bin eigentlich alleinerziehend, ist ja auch schon immer schon sehr so ein kleines Warnsignal, wenn man eigentlich in der Beziehung ist. Deswegen habe ich das Gefühl, dass sie da schon, also einer Freundin, die in dieser Situation wäre, würde ich raten, auch wegzubleiben und sich zu trennen. Das ist absolut kein gutes Fundament, auf dem man aufbauen würde.
Ich glaube, es ist natürlich auch immer viel dieses, dass man die Hoffnung nicht so gerne verlieren möchte, dass es sich vielleicht noch verändert. Aber gerade in diesem Beispiel haben wir ja sehr deutlich gesehen, dass diese intrinsische Motivation bei ihm selber, irgendwas an seiner Situation zu ändern, bis zum Schluss nicht da gewesen ist, sondern er ja in der Regel von seinem Umfeld darauf gestoßen wurde und teilweise ja auch in Maßnahmen hineingezwängt worden ist, in denen er nicht sein wollte. Und wenn ihm der Spiegel vorgehalten wurde, das bei ihm nicht dazu geführt hat, dass er gesagt hat, ich möchte selbst an mir arbeiten. Mhm. Und spätestens an dem Punkt, wenn man nicht schon früher diese Entscheidung getroffen hat, denke ich, ist es sinnvoll, als die Person, die in irgendeiner Form co-abhängig ist von einer Person, die wirklich sich selber und seine psychische Situation gar nicht im Griff hat, dann sollte man gehen für sich selbst. Also, und da kann man, denke ich, auch gut sich darauf vorbereiten, dass man da nicht in so eine starke Bredouille kommt. Hm. Also es lohnt sich immer, ein Netzwerk zu haben aus Menschen, die einen unterstützen können. Es gibt ja auch ganz, ganz viele tolle Hilfsangebote. Wir verlinken euch ein paar von denen bei uns in der Infobox. Schaut da einfach gerne mal rein, wenn ihr euch selbst oder auch eine Freundin erkannt habt, in dem, was wir so miteinander besprochen haben. Genau, schaut da gerne mal rein. Und dann ist es natürlich auch total wichtig, selber zu schauen, dass man sich auch finanziell so aufstellt, dass man das irgendwie aushalten kann und sei es nur mit einem ganz, ganz klitzekleinen Budget, aber dass man einen Überblick über dieses Budget hat und schaut, was ist möglich mit diesem Budget und wie kann ich meine Situation für mich verbessern, damit man in dieser starken Abhängigkeit nicht mehr existiert und es schafft, sich daraus zu lösen. Ja, um vielleicht nochmal auf unser Reel am Anfang zu kommen, was ist denn so dein Learning aus dem, was wir jetzt alles so besprochen haben?
Ja, also dass es auf jeden Fall sehr problematisch ist, dass die Frau von Maffefehl einfach gefeiert wird dafür, dass sie bleibt oder geblieben ist. Und eigentlich müssten wir ja schon sagen, du hast die Möglichkeiten finanziell gesehen, jetzt musst du dich emotional nur noch abkoppeln und dich trauen und dich losmachen. Mhm. Also das wäre so irgendwie das, was so am präsentesten ist. Oder was würdest du ihr noch so mitgeben oder was würdest du generell Frauen in der Situation mitgeben?
Genau, ich würde auf jeden Fall Frauen in der Situation, gerade wenn sie emotional eigentlich schon bereit sind, sagen, setz dich mit deinen Finanzen auseinander und kümmere dich darum, dass du auf sicheren Beinen stehst, damit du auch wirklich gehen kannst. Und ihr würde ich auf jeden Fall sagen, weil sie ja diese Ressourcen hat, versuch dich emotional zu distanzieren und zu entscheiden, was für dich und den Fortgang deines Lebens am besten ist. Weil diese Co-Abhängigkeit, in der sie sich da bewegt, ja nicht nur ihr schadet, sondern ja langfristig potenziell auch ihren Kindern schaden kann. Natürlich ist das ihre freie Entscheidung, aber wäre es meine Freundin, dann würde ich sagen, was brauchst du? Ich unterstütze dich und wir kriegen das gemeinsam hin. Falls das Thema finanzielle Abhängigkeit etwas ist, wo ihr euch selber wiedererkennt, dann könnt ihr auch gerne mal in der Infobox einfach schauen. Da gibt es einen Link, wo ihr euch eintragen könnt für eine kostenfreie Beratung bei uns und wir unterstützen euch sehr, sehr gerne, euer Leben und eure Finanzen da selber in die Hand zu nehmen. Ja, Nathalie, ich danke dir, dass du dich mit mir ausgetauscht hast über Haftbefehl.
Ich habe mich gefreut, dass ich da sein durfte bei dir heute.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schön, dass du dabei warst. Nicht alles läuft immer nach Plan, weder beim Investieren noch im Podcast. Wichtig ist, dranbleiben. Viel Spaß mit den Outtakes. Gefeiert. Ja.
Wie steigen wir da rein? Soll ich dir mal eine Frage stellen oder so?
Du kannst mir voll gerne fragen, wie ich den Vater finde. Annabelle, wie findest du eigentlich den Vater von Haftbefehl?
Also haben wir...
Jetzt habe ich kurz den Hand verloren, warte. Wollen wir nochmal ein bisschen über... Wie mache ich die Wichteltür für mein Kind ganz besonders? Vielleicht frage ich dich nochmal. Nathalie...
Sorry.
Box, also schaut da gerne mal rein, wenn ihr euch jetzt selber erkannt habt und ich, warte, ich gucke die falsche Kamera, ich muss das nochmal von vorne sagen, Entschuldigung. Stark.